Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ob der englische Dramatiker William Shakespeare regelmäßig in der Bibel gelesen hat, ist mir nicht bekannt. Aber beim dritten Buch Mose wäre ihm vermutlich ein Ausspruch in den Sinn gekommen, der so ähnlich klingt wie das, was er König Hamlet in den Mund gelegt hat. Rein oder nicht rein, das ist hier die Frage. Denn ums Rein und Unreinsein geht es im dritten Buch Mose in den Kapiteln 11 bis 15. Und was genau einen Menschen, ein Tier oder einen Gegenstand rein oder unrein machte, das ist für uns heute nur schwer nachvollziehbar. Ein reines Tier konnte als menschliches Nahrungsmittel verspeist werden. Eine Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hatte, galt danach für eine gewisse Zeit als unrein. Verschiedene Krankheiten konnten einen Menschen unrein machen und schließlich konnten auch Kleidungsstücke und Lederwaren unrein werden, wenn sie Stockflecken bekamen oder von Schimmelpilz befallen waren. Oftmals gab es wohl gesundheitliche Gründe, die dafür sprachen, einen Menschen, ein Tier oder einen Gegenstand für unrein zu erklären. Manchmal jedoch entdecke ich Gründe für das Unreinsein, die im geistlichen Bereich liegen. So war es bestimmt auch, wenn eine frisch gebackene Mutter als unrein bezeichnet wurde. Das sollte vermutlich ein Hinweis darauf sein, dass jedes neugeborene Kind ein Sünder ist von Anfang an. Einfach, weil es seiner menschlichen Natur immer verhaftet sein wird und deshalb einen Erlöser braucht. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht das 14. Kapitel aus dem dritten Buch Mose. Wie schon im vorangegangenen Kapitel geht es auch hier um verschiedene Formen von Aussatz und um die Frage, rein oder unrein. Aussatz, eine Bezeichnung für viele unterschiedliche Krankheiten. Angefangen von einem harmlosen Ausschlag bis hin zur gefürchteten Lepra. Allein das 13. Kapitel des dritten Mosebuches nennt eine Vielzahl von unterschiedlichen Diagnosen. Ein gemeinsames Kennzeichen waren offenbar die Hautveränderungen, die teilweise schon im Frühstadium einer solchen Krankheit erkennbar waren. Außerdem war das Infektionsrisiko anscheinend besonders hoch. Am Anfang von Kapitel 14 angekommen, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass es hier nicht um eine Heilbehandlung von Aussatz geht, sondern um das Feststellen, also um die Diagnose. Je nachdem, um welche Art von Aussatz es sich handelte, gab es vermutlich auch verschiedene Behandlungsmethoden. Manche Fälle von Aussatz waren jedoch nicht heilbar, außer, und davon berichtet die Bibel an einigen Stellen, wenn Gott ein Wunder vollbrachte. Aussätzige, deren Krankheit bestimmte Symptome zeigten, wurden von einem Priester für unrein erklärt. Sie mussten sich von ihrer eigenen Familie, aber auch von der israelitischen Gemeinde fernhalten. Allein diese Tatsache machte den Aussatz zu einer gefürchteten Krankheit. Der Ausschluss aus dem Gemeinschaftsleben ist es wohl, warum der Aussatz in der Bibel auch als Symbol für die Sünde gilt. Sünde macht einen Menschen unrein und schließt ihn aus der Gemeinschaft mit Gott. Das vor uns liegende Kapitel wirft nun, um es ein bisschen pathetisch auszudrücken, einen Strahl des Lichts und der Hoffnung auf die Not der Aussätzigen. Noch einmal, es geht nicht darum, wie Aussatz behandelt werden kann, aber wie ein Mensch, der bisher aufgrund seiner Krankheit als unrein galt, wieder in die Gemeinschaft der Israeliten aufgenommen wird. Und damit auch in die israelitische Gemeinde. Ganz praktisch geschieht das durch eine kultische Reinigung. Diese Kulthandlung ist symbolisch zu verstehen und ist meines Erachtens eine Anspielung auf die Erlösung eines Sünders, wie sie später durch Jesus Christus geschehen kann. So wie ein Israelit mit Verdacht auf Aussatz zu einem Priester gehen musste, um sich von ihm untersuchen zu lassen, so sollte es auch geschehen, wenn dieser Israelit meinte, inzwischen geheilt worden zu sein. In den ersten drei Versen von Kapitel 14 wird berichtet: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll. Er soll zum Priester kommen, und der Priester soll aus dem Lager gehen und feststellen, dass die kranke Stelle am Aussätzigen heil geworden ist. Diese drei Verse zeigen es ganz deutlich. Aufgabe des Priesters war es nicht, den Aussätzigen zu heilen, sondern zu überprüfen, ob er tatsächlich wieder gesund geworden war. Die feierliche Formulierung in Vers 2, dies ist das Gesetz über den Aussätzigen, wenn er gereinigt werden soll, diese Formulierung deutet darauf hin, dass die nachfolgenden Anweisungen unbedingt befolgt werden mussten. Das galt auch für die Vorschrift, dass die körperliche Untersuchung des Aussätzigen außerhalb des Lagers stattfinden sollte. Dies bedeutete offenbar, dass der Priester den Betreffenden dort aufsuchen musste, wohin er wegen seiner Krankheit sich zurückgezogen hatte. Ein Aussätziger hätte es niemals gewagt, von sich aus wieder unter die Menschen zu gehen, denn es war ihm strikt verboten, dies zu tun. Er war aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Deshalb musste der Priester zu ihm kommen. Im Lukasevangelium Kapitel 17 wird über Jesus Folgendes berichtet. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne. Sicher, diese Männer standen von Ferne, weil sie an Aussatz litten. Aber diese ganze Szene kann man auch bildlich verstehen. Demnach standen diese Männer auch deshalb von Ferne, weil sie, wie jeder Mensch, an geistlichem Aussatz litten, also Sünder waren. Und Jesus, der hohe Priester des Neuen Testaments, hat die himmlische Herrlichkeit verlassen und ist auf diese schuldbelastete Erde gekommen, um die Sünder aufzusuchen. Ähnlich wie damals der Priester den Aussätzigen außerhalb des Lagers aufsuchen musste. Wenn ich mir das so vorstelle, wie Jesus den Himmel verlassen hat, um die Sünder, also auch sie und mich, aufzusuchen, tja, das löst eine unbändige Freude in mir aus. Im Galaterbrief Kapitel 4 schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Wir dürfen uns dessen gewiss sein, dass sich Jesus auch heute noch zu den Menschen aufmacht, um sie von ihrer Sünde zu befreien. Denn seine Zusage, die im Buch der Offenbarung niedergeschrieben ist, gilt weiterhin. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Bei den Israeliten war es damals der Priester, der einen Menschen für unrein und nach seiner Heilung für rein erklären musste. Entsprechend verhält es sich mit Gott. Er ist derjenige, der festgestellt hat, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott ist es aber auch, der Menschen für rein erklären kann. Und das tut er auch. Im ersten Johannesbrief heißt es, das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose. Der Priester soll also hinausgehen vor das Lager und dort mit dem Geheilten zusammentreffen. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt dieser Mensch immer noch als unrein. Mit einer besonderen Zeremonie soll er nun wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Ich lese die Verse 4-7. Und der Priester soll gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, 2 lebendige Vögel nehme, reine Tiere, und Zedernholz und scharlachfarbene Wolle und Ysop, und soll gebieten, den einen Vogel zu schlachten in ein irdenes Gefäß über frischem Wasser. Und er soll den lebendigen Vogel nehmen, zusammen mit dem Zedernholz, der scharlachfarbenen Wolle und dem Ysop, und ihn in das Blut des Vogels tauchen, der über dem frischen Wasser geschlachtet ist, und 7-mal den besprengen, der vom Aussatz zu reinigen ist, und ihn so reinigen und den lebendigen Vogel ins freie Feld fliegen lassen. Eine seltsame Zeremonie, für die es aber einen handfesten Grund gibt. Normalerweise wurden Opfer auf dem Altar der Stiftshütte und in späterer Zeit im Tempel dargebracht. Die geschilderte Zeremonie war die einzige Ausnahme, und die gab es, weil der Aussätzige aufgrund seines Unreinseins keinen Zugang hatte zum Heiligtum. Für das Opfer zur Reinigung des Aussätzigen waren 2 lebendige, reine Vögel vorgeschrieben, vermutlich Tauben. Der eine Vogel wurde geschlachtet, der andere wurde am Leben gelassen und durfte sogar wegfliegen. Das scheint mir erneut eine äußerst symbolträchtige Handlung zu sein. Der Vogel, der geschlachtet wurde, stand möglicherweise für die Zeit der Unreinheit, die nun für den betreffenden Menschen zu Ende ging. Der Vogel, der wegfliegen durfte, würde somit den Aufbruch in ein neues Leben symbolisieren. Doch damit nicht genug. Ich meine, dass man ohne weiteres auch einen Bezug zum Neuen Testament herstellen kann. Der Vogel, der geschlachtet wurde, steht demnach für den Tod Jesu, während der andere Vogel als Hinweis auf seine Auferstehung zu deuten wäre. Und dies sind ja im Grunde die beiden Grundpfeiler des Evangeliums. Ganz in diesem Sinne schreibt Paulus im 1. Korintherbrief: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Für die Reinigungszeremonie, die im dritten Buch Mose beschrieben wird, wurde auch noch Zedernholz, Isop und scharlachfarbene Wolle benötigt. Ich vermute, dass diese Gegenstände einem ganz praktischen Zweck dienten. Das Zedernholz mag als Stiel gedient haben, an dem ein paar Isopzweige mit scharlachroter Wolle befestigt wurden. Das Ganze wurde zu einer Art Wedel zusammengebunden, in das mit Blut versetzte Wasser getaucht, und dann wurde der ehemalige Aussätzige damit 7-mal besprengt. Im Grunde erinnert die ganze Reinigungszeremonie an die Darbringung eines Opfers an der Stiftshütte. So gehörte zum Beispiel das 7-malige Besprengen mit Blut zum Ritual eines Sündopfers. 7 galt als Zahl der Vollständigkeit und der Vollendung. In diesem Fall bedeutete es wohl, der ehemalige Aussätzige wurde vom Priester für rein erklärt, und daran gab es nichts mehr zu deuteln. Für Menschen in der Gegenwart lautet die Frage nicht rein oder unrein, sondern erlöst oder nicht erlöst. Ein bisschen erlöst sein, das gibt es nicht, obwohl manche Menschen nur deshalb weiterhin Kirchensteuern zahlen, weil sie meinen, sich im Ernstfall vor Gott darauf berufen zu können. Doch Jesus hat einmal über sich selbst gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und bei anderer Gelegenheit sagte er: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Zurück zu der Zeremonie, die von einem Priester durchgeführt werden sollte, wenn jemand vom Aussatz genesen war. Auch der ehemalige Kranke selbst sollte nun tätig werden. Hören Sie dazu die Verse 8 und 9. Da heißt es: Der aber, der sich reinigt, soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser abwaschen, so ist er rein. Danach gehe er ins Lager, doch soll er 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Und am 7. Tage soll er alle seine Haare abscheren auf dem Kopf, am Bart, an den Augenbrauen, dass alle Haare abgeschoren seien, und soll seine Kleider waschen und seinen Leib mit Wasser abwaschen, so ist er rein. Auch diese Vorschriften muten ein wenig seltsam an, denn die Opferhandlung des Priesters war doch inzwischen abgeschlossen und der ehemals unreine Israelit galt wieder als rein. Doch bevor er in die Gesellschaft zurückkehrte, sollte ihn dieses zweite Ritual offenbar auf seinen neuen Lebensabschnitt vorbereiten. Das Waschen der Kleider und des Körpers, das Abscheren der Haare, alles das machte den Neuanfang in seinem Leben für den Betreffenden spürbar und erlebbar. Auch wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, dann soll und muss es eine radikale Veränderung in seinem Leben geben. Im Epheserbrief fordert der Apostel Paulus auf: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wieder zurück zu unserem Bibeltext im 3. Buch Mose, Kapitel 14. Dort heißt es nun in Vers 10: Und am 8. Tage soll er, der ehemalige Aussätzige, zwei Lämmer nehmen, männliche Tiere ohne Fehler und ein einjähriges Schaf ohne Fehler und 3/10 feinstes Mehl zum Speisopfer mit Öl vermengt und einen Becher Öl. Der gereinigte Aussätzige durfte nun wieder am Gottesdienst teilnehmen. Allerdings musste er, um seinen Platz bei den anderen Israeliten wieder einnehmen zu können, zuerst einmal die Opfer darbringen, die jedes Mitglied der Gemeinde Gott darbringen sollte. Das zeigte dem Betreffenden selbst, aber auch den anderen Leuten, dieser Mensch ist nun wieder Teil unserer Gemeinde, mit allen Rechten und Pflichten. Im Folgenden wird nun beschrieben, wie sämtliche Opfer, die uns am Anfang des 3. Mosebuches vorgestellt wurden, nun auch wieder von dem ehemals ausgeschlossenen Menschen dargebracht werden konnten. Hören Sie dazu die Verse 11 bis 20. Und der Priester soll den, der sich reinigt, und dies alles darstellen vor dem Herrn an der Tür der Stiftshütte. Und er soll das eine Lamm nehmen und zum Schuldopfer darbringen mit dem Becher Öl und soll beides vor dem Herrn als Schwingopfer schwingen und danach das Lamm schlachten, wo man das Sündopfer und Brandopfer schlachtet, nämlich an heiliger Stätte, denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester, es ist ein hochheiliges. Und der Priester soll von dem Blut des Schuldopfers nehmen und es dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohrs tun und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Danach soll er von dem Becher Öl nehmen und es in seine eigene linke Hand gießen und mit seinem rechten Finger in das Öl tauchen, das in seiner linken Hand ist, und etwas vom Öl mit seinem Finger 7-mal sprengen vor dem Herrn. Auf das Blut des Schuldopfers aber soll er von dem übrigen Öl in seiner Hand dem, der sich reinigt, auf das Läppchen des rechten Ohrs tun und auf den rechten Daumen und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Das übrige Öl aber in seiner Hand soll er auf den Kopf dessen tun, der sich reinigt, und ihn entsühnen vor dem Herrn. Dann soll er das Sündopfer zurichten und den, der sich reinigt, von seiner Unreinheit entsühnen, und soll danach das Brandopfer schlachten und soll es auf dem Altar opfern samt dem Speisopfer und ihn entsühnen. So ist er rein. Soweit die Verse 11 bis 20. Interessant finde ich, dass es eben ganz am Schluss zum 3. Mal hieß, so ist er rein. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob Gott noch eine und noch eine und vielleicht noch eine Bedingung hinzufügte, bis ein Mensch, der aussätzig war, wirklich wieder vollkommen rein war. Doch so ist es nicht. Nach der Heilung vom Aussatz und der Reinigung durch den Priester war dieser Mensch wieder genauso rein wie die anderen Israeliten. Doch das bedeutete eben, dass er sich mit allen Rechten und Pflichten zu den anderen Sündern dazugesellte. Wie sie brachte er nun wieder Opfer dar, um sich vom geistlichen Aussatz, sprich von der Sünde, reinigen zu lassen. In den Versen 21 bis 32 wird nun beschrieben, welche Opfer ein armer Mensch darbringen konnte, den die Durchführung der regulären Zeremonie überfordert hätte. Bestimmt kam es häufiger vor, dass ein Israelit, der lange Zeit an Aussatz gelitten hatte, nur noch wenig besaß. Doch weil Gott jedem Menschen ins Herz schaut, war es Gott recht, wenn die vorgeschriebene Zeremonie in begründeten Fällen deutlich bescheidener ausfiel. Im Zusammenhang mit Kapitel 13 des 3. Mosebuches haben wir bereits zur Kenntnis nehmen müssen, dass mit dem Begriff Aussatz nicht nur sehr unterschiedliche Krankheiten bezeichnet wurden, sondern Kleidung aus Stoff und Lederwaren konnten ebenfalls von Aussatz befallen werden. Heute würde man je nachdem von Stockflecken, Schimmelpilzen oder von einem Befall mit Flechten sprechen. Aus unserer Sicht mutet es trotzdem seltsam an, dass ein solcher Befall von Dingen ebenso als Aussatz bezeichnet wurde wie verschiedene Krankheiten beim Menschen. Aber wir müssen uns in die Situation vor rund 3.500 Jahren zurückversetzen. Die medizinischen Kenntnisse waren damals im Vergleich zu heute auf einem recht niedrigen Niveau. Deshalb leuchtet es mir durchaus ein, dass man die auffällige Veränderung an der Oberfläche eines Gegenstandes mit der gleichen Bezeichnung versah wie gewisse Veränderungen an der Hautoberfläche eines Menschen. In beiden Fällen waren negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten. Und bei beiden Arten von Aussatz konnte man die Beobachtung machen, dass sich der Befall immer weiter ausdehnte. Angesichts dieser Tatsachen muss man sich also nicht wundern, dass nun in Kapitel 14 des dritten Mosebuches auch vom Aussatz an Häusern die Rede ist. Hören Sie nun dazu die Verse 33 bis 36. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wenn ihr ins Land Kanaan kommt, das ich euch zum Besitz gebe, und ich lasse an irgendeinem Hause eures Landes eine aussätzige Stelle entstehen, so soll der kommen, dem das Haus gehört, es dem Priester ansagen und sprechen: Es sieht mir aus, als sei Aussatz an meinem Hause. Da soll der Priester gebieten, dass sie das Haus ausräumen, ehe der Priester hineingeht, die Stelle zu besehen, damit nicht alles unrein werde, was im Hause ist. Danach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besehen. Bei dieser Art von Aussatz mag es sich um einen Befall mit Schimmelpilzen oder auch mit Hausschwamm gehandelt haben. Wenn die Hausbewohner davon etwas mitbekamen, sollten sie als Sofortmaßnahme sämtliche Möbel und allen Hausrat hinausschaffen, um diese Dinge nicht auch noch unbrauchbar werden zu lassen. Dann kam ein Priester und schaute sich die entsprechenden Stellen an. Nach 7 Tagen kam er wieder, um zu prüfen, ob sich der Befall weiter ausgebreitet hatte. Wenn es so war, musste der Putz von der befallenen Stelle des Hauses entfernt und die befallenen Steine herausgebrochen werden. Außerdem sollte die Innenseite des Hauses gründlich abgeschabt werden. Trotzdem konnte es passieren, dass das Haus einige Zeit später erneut befallen wurde. Was dann zu tun war, davon berichten die Verse 43 bis 47. Dort heißt es: Wenn dann der Ausschlag wiederkommt und ausbricht am Hause, nachdem man die Steine ausgebrochen und das Haus neu beworfen hat, und zwar mit Lehm als eine Art Putz, so soll der Priester hineingehen. Und wenn er sieht, dass der Ausschlag weitergefressen hat am Hause, so ist es gewiss ein fressender Aussatz am Hause, und es ist unrein. Darum soll man das Haus abbrechen, Steine und Holz und allen Lehm am Hause, und soll es hinausbringen vor die Stadt an einen unreinen Ort. Und wer in das Haus geht, solange es verschlossen ist, der ist unrein bis zum Abend. Und wer darin schläft oder darin isst, der soll seine Kleider waschen. Man kann sich vorstellen, dass der Besitzer eines solchen Hauses sicher verzweifelt war. Doch der Abriss des Hauses musste sein, um die Gesundheit der Bewohner nicht zu gefährden. Wie groß die gesundheitliche Gefahr bei einem Befall mit Schimmelpilzen sein kann, hat man meines Wissens erst in den letzten Jahrzehnten so richtig erkannt. Zum Glück gab es aber auch den Fall, dass ein Haus wieder uneingeschränkt bewohnbar wurde. In Vers 48 heißt es: Wenn aber der Priester hineingeht und sieht, dass der Ausschlag nicht weiter am Hause gefressen hat, nachdem es neu, und zwar mit Lehm, beworfen ist, so soll er es reinsprechen, denn der Ausschlag ist heil geworden. In einem solchen Fall wurde das gleiche Ritual mit den 2 Vögeln durchgeführt, das wir bereits von der Reinigung eines aussätzigen Menschen her kennen. Ab Vers 54 folgen dann noch ein paar Schlussworte, die sich auf die Kapitel 13 und 14 beziehen. Da heißt es: Das ist das Gesetz über alle Arten des Aussatzes und Grindes, über den Aussatz an Kleidern und Häusern, über Erhöhungen, Ausschlag und weiße Flecken, damit man Weisung habe, wann etwas unrein oder rein ist. Das ist das Gesetz über den Aussatz. Die Formulierung, damit man Weisung habe, wann etwas unrein oder rein ist, finde ich sehr aufschlussreich. Der Mensch soll offenbar in die Lage versetzt werden, selbst zu erkennen, was Gott als unrein oder rein empfindet. An anderer Stelle habe ich schon einmal darauf hingewiesen, dass wir als Menschen, wenn wir ohne Jesus als Vermittler oder Erlöser in den Himmel kommen würden, ständig ausrufen müssten: unrein, unrein. denn die Sünde macht uns unrein, und uns fehlt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Doch Gott, so schreibt es Paulus im 2. Korintherbrief, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Rein oder unrein? Diese Frage wird uns auch in den nächsten beiden Sendungen weiter begleiten. Ein weiteres Krankheitssymptom rückt dann in den Mittelpunkt, und zwar körperlicher Ausfluss. Warum sich die Bibel ausgerechnet einem solchen Thema widmet, dazu mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.